Das Verhör wurde mittels der Bastonnade durchgeführt und man drehte ihnen ihre Füße und Hände um. Alle 8 Diebe berichteten dieselbe Geschichte. Der Stadtvorsteher und Wesir Ra'emwese sowie der königliche Truchsess Nessamun, der Schreiber des Pharao, ließen anschließend die Diebe vor sich her nach dem westlichen Theben führen, im 16. Regierungsjahr, im 3. Monat der Überschwemmungsjahreszeit, am Tag 16. Und die Diebe identifizierten das Grab des Gottkönigs, das sie geschändet hatten. Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Halloween steht vor der Tür. In normalen Zeiten hätten wir in diesen Tagen eine Gruselführung durch das dunkle Museum für Erwachsene und Kinder angeboten. Aber da wir gehört haben, dass True Crime Podcasts boomen, haben wir uns gedacht, das eine mit dem anderen zu verbinden. Begleiten Sie uns also in dieser Folge zu Verbrechen, Mord und Totschlag im alten Ägypten. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung, und
Arnold Schlüter, stellvertretender Direktor des Hauses.
Und so starten wir mit unserer Reise durch die Verbrechen im alten Ägypten. Ganz am Anfang, in einer Zeit, als die Götter nämlich noch gemeinsam mit den Menschen auf der Erde lebten. Es ist die Geschichte der Göttin Sachmet. Sachmet, die Starke und die Mächtige. Und die Geschichte dreht sich um die Vernichtung der Menschheit. Nun zumindest fast, denn sonst wären wir ja heute nicht hier. Die alten Ägypter glaubten nämlich, dass vor langer, langer Zeit die Götter gemeinsam mit den Menschen auf der Erde lebten. Der oberste Herrscher über Götter und Menschen war der Sonnengott Re. Re lebte in seinem Tempel. Die Menschen kamen zu ihm, sie beteten zu ihm, sie brachten ihm Opfergaben dar. Aber irgendwann wandten sich die Menschen von Re ab und kamen nicht mehr zu ihm, besuchten ihn nicht mehr und er fühlte sich vernachlässigt.
Re war sauer.
Re war ziemlich sauer und als vernachlässigter Gott, da wollte er nun die Menschen strafen. Aber so ein Herrscher über Menschen und Götter macht es nicht selber, sondern er schuf sich eine Tochter, die wilde und ungestüme Göttin Sachmet.
Und diese schickte er aus, um die Menschheit nicht nur zu bestrafen, sondern eigentlich war der Plan ja zunächst mal, die Menschheit tatsächlich auszuradieren. Also zu sagen, genug ist genug, das war wohl eine Fehlentwicklung mit dieser Menschheit, also wird sie ausradiert. Und die Sachmet gerät also in Blutrausch, fährt unter die Menschen und fängt an, die Menschen reihenweise umzubringen.
Genau, Sachmet, die löwenköpfige Göttin, war dafür natürlich prädestiniert. Aber Re ist dann irgendwann klar geworden, ja, also wenn es überhaupt keine Menschen mehr gibt, dann sind die Menschen zwar bestraft, aber es kommt auch niemand mehr zu ihm in den Tempel. Und deswegen rückt er also von seinem Plan ab, als die Menschheit schon arg dezimiert war.
Vielleicht gibt er auch den Menschen einfach eine zweite Chance. Vielleicht hat er irgendwo gesehen, dass doch nicht alles nur übel ist. Und er versucht also, seine eigene Entscheidung zu revidieren und versucht, seine wütende Tochter, die Sachmet, zurückzurufen. Die ist aber so im Blutrausch, dass sie schon gar nichts mehr mitbekommt. Und es stellt sich das Problem, wie also diese wütende Löwengöttin stoppen.
Ja, also der Plan schlug sozusagen zurück, wenn man so sagen will. Re rief also Sachmet zu sich. Sachmet sagte, glaubt, spinnst. Ich mache hier weiter, bis es wirklich keinen Menschen mehr auf der Erde gibt. Ein zweiter Plan musste also her. Und Re versammelte so also die allerletzten noch verbliebenen Menschen des Nachts in seinem Tempel und gemeinsam brauten sie große Mengen an Bier. Und dieses Bier färbten sie mit Ocker rot. Diese rote Flüssigkeit schütteten sie dann am Morgen auf den Feldern Ägyptens aus.
Nach einer Variante, glaube ich, sogar in den Nil hinein, oder? Und der Nil färbte sich rot.
Ja, das kennen wir durchaus. Wie auch immer, man breitete diese rote Flüssigkeit aus und Sachmet, die am Morgen erwachte, sah diese rote Flüssigkeit und dachte natürlich, Meere von Blut erstrecken sich um sie herum. Als blutrünstige Göttin stürzte sie sich also auf diese Seen von Blut und trank sie auf und dann
schlief sie betrunken ein.
Ende der Geschichte.
Vergaß ihren Plan zur Vernichtung der Menschheit und die Menschheit ist durch den Rausch der Göttin Sachmit gerettet.
Durch das Bier, was ja zu unserer bayerischen Geschichte hier eigentlich auch ganz gut passt. Also, dank des Bieres und des Umdenkens des Sonnengottes Re konnte die Menschheit also knapp vor der Vernichtung bewahrt werden. Es gibt eine ganze Reihe von diesen göttlichen Mythen und in fast allen wird sich gegenseitig umgebracht und gemetzelt. So auch in der Geschichte, die sich um den späteren Jenseitsherrscher Osiris dreht. Osiris war der Nachfolger, wenn man so sagen will, des Sonnengottes Re und herrschte ebenfalls über Menschen und Götter. Osiris war verheiratet mit seiner Schwester Isis, das war in der Götterwelt so üblich. Es gab dann noch die gemeinsame Schwester Nephthys und den gemeinsamen Bruder Seth. Auch Seth und Nephthys waren miteinander verheiratet.
Seth war ein missgünstiger Gott, denn er neidete seinem Bruder Osiris die Herrschaft über die Erde und wollte sie ihm abtrünnig machen. Und er schmiedete verschiedene Pläne, wie er seinen eigenen Bruder Osiris beiseite schaffen konnte. Nach einer Geschichte zimmerte er einen Kasten, genau den Körperformen des Osiris entsprechend, gab eine große Party für alle Götter und präsentierte diesen wunderbaren Kasten zum Höhepunkt dieser Feier und versprach den Kasten demjenigen, der dort perfekt hineinpassen würde. Und, oh Wunder, es war der Osiris, der dort hineinpasste.
Kennen wir so ein wenig aus der Geschichte des Aschenputtels, ne? Das ist mit dem Schuh, hier war es dann halt mit dem Sarg. Osiris legte sich hinein, Seth und seine Mitverschwörer kamen angerannt und versiegelten diesen Sarg, so dass Osiris also zum einen ersticken musste. Damit sie aber sicher waren, dass er auch wirklich tot war, warfen sie diesen Kasten in den Nil, damit Osiris schließlich auch noch ertrank. Wir kürzen das Ganze ein bisschen ab, die Geschichte ist etwas länglich. Damit Seth wirklich, wirklich sicher war, dass Osiris tot war, zerstückelte er nämlich noch dessen Leichnam in 42 Teile und verteilte diese über ganz Ägypten. Und schwang sich dann zum Herrscher Ägyptens auf. Ende der Geschichte?
Nicht ganz. Isis wollte das Ganze nicht so wirklich akzeptieren und sammelte Osiris wieder zusammen, belebte ihn wieder und zeugte auch mit dem wiederbelebten Osiris den gemeinsamen Sohn, den Horus.
Etwas, das so nur in der Götterwelt funktioniert. Wobei man dazu sagen muss, den Phallus hat man gar nicht wiedergefunden. Der ist nämlich von einem Nilbarsch verschluckt worden. Aber trotzdem hat es funktioniert und leitet gleich in die nächste Geschichte über. Denn wir erinnern uns, Seth, der böse Bruder, herrscht immer noch über Ägypten. Osiris war zwar jetzt wieder zusammengesetzt, er war auch durch die magische Macht von Isis wiederbelebt, aber er konnte nicht mehr hier auf Erden bleiben und ist dann zum Herrscher über das Jenseits geworden.
Ja, es gibt ein Tribunal der Götter, das über diesen Streit entscheiden soll und man einigt sich letzten Endes darauf, dass es mit dem Horus ja jetzt einen amtierenden Nachfolger gibt, der eine gewisse Berechtigung hat, den Thron zu besteigen, weswegen Horus eben derjenige wird, der seinem Vater Osiris nachfolgt. Osiris selber, als gestorben und wiederbelebt, wird zum Sinnbild des Weiterlebens nach dem Tode und wird zum Herrscher über das Jenseits und über das Jenseitsgericht. Und der Seth wird nicht wirklich bestraft, aber er bekommt eine Position, die ihm nicht allzu recht schmecken dürfte. Er wird nämlich zu demjenigen, der für die Fruchtlosen, die Trockenen, die Wüstenregionen zuständig wird und über die Grenzen des Landes Ägypten zu wachen hat.
Er ist also so ein wenig der Ausgestoßene. Während dieser ganzen Geschichte des Kampfes zwischen Horus und Seth geht es auch ziemlich wild zu. Das heißt also, das Göttertribunal beschließt zunächst einmal, dass die beiden das quasi unter sich ausmachen sollen. Es gibt dort ein Bootswettrennen. Die beiden verwandeln sich in diesem Wettstreit auch in Nilpferde, die dann über und unter Wasser miteinander kämpfen. Isis, die eigentlich auf Seiten ihres Sohnes Horus steht, bekommt während dieses Kampfes dann Mitleid mit ihrem Bruder Seth. Sie zaubert einen Speer hervor, wirft den zwischen die kämpfenden Nilpferde, trifft dabei Horus. Horus wird sauer, er steigt aus dem Wasser, schlägt seiner Mutter Isis den Kopf ab. Isis wird dann aber von den anderen Göttern wieder geheilt. Also es geht dort ziemlich wild zu, die ganzen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen lassen wir jetzt mal an dieser Stelle unter den Tisch fallen. Schlussendlich, Seth wird verbannt, das Gute siegt und Horus folgt seinem Vater auf den Thron.
Das war so ein ganz kurzer Einblick in Mord und Totschlag in der Götterwelt. Warum haben wir damit angefangen?
Solche Geschichten und Mythen sind wichtig, denn sie erklären die Welt. Ja, sie verankern und rechtfertigen alles, was in der Welt passiert. In Ägypten galt dies als göttliche Präzedenzfälle. Das heißt, alles, was einmal in der Götterwelt geschah, das wurde wie auf einer Theaterbühne immer und immer wiederholt, wie in einem ewigen Kreislauf. Osiris, der gestorben war, im Jenseits weiterlebte, von seinem Sohn Horus nachgefolgt wurde, so ging das auch in der Menschenwelt. Der Pharao starb, er ging ein, lebte im Jenseits weiter und sein Sohn folgte ihm auf den Thron, wie Horus dort saß.
Viele dieser Geschichten sind uns erst aus für uns Ägyptologen relativ später Zeit überliefert, zum Teil auch nur fragmentarisch überliefert. Es gibt parallele Erzählungen, die auch nicht immer ganz übereinstimmen. Also das, was wir so ein wenig nacherzählt haben, steht nicht so eins zu eins geschrieben in einer Papyrusquelle, sondern ist wie so oft ein Zusammenschau von verschiedenen Textvarianten. Ganz ähnlich verhält sich das auch mit historischen oder zumindest vermeintlich historischen Ereignissen. Es ist nicht immer ganz einfach, aus den Texten, die uns erhalten sind, aus den Quellen, aus den Überlieferungen zusammenzureimen, was eigentlich wirklich geschehen ist.
In der Tat, als Vater der Geschichtsschreibung gilt Herodot. Also von Herodot haben wir sehr viel aus dem alten Ägypten überliefert. Herodot lebte um 450 vor Christus und hat eine Weltgeschichte, wenn man so sagen will, geschrieben. Das zweite Buch seiner Historien widmet sich ganz der altägyptischen Kultur. Vieles, was er dort berichtet, hat er sich nach seinen Angaben direkt vor Ort in Ägypten berichten lassen oder es gar mit eigenen Augen gesehen. Aber Sie wissen, wie es mit solchen Geschichten ist. Ist diese Geschichte wahr oder haben wir sie frei erfunden? Nun, wir zumindest haben hier nichts frei erfunden, aber Historie und Legende verschwimmen doch manches Mal im Dunkel der Geschichte.
Wir haben darüber ja an anderer Stelle auch schon mal gesprochen, also man muss das natürlich relativieren. Herodot berichtet ja teilweise über Ereignisse, die auch zu seinen Lebzeiten schon 2000 Jahre her waren. Also wir haben da ja, glaube ich, im Zusammenhang mit den Pyramiden oder so auch mal drüber gesprochen.
Mit der Mumifizierung
beispielsweise. Mit der Mumifizierung und Ähnliches. Also man darf natürlich auf keinen Fall das, was Herodot da schreibt, wirklich im kleinsten Detail als bare Münze nehmen, sondern muss sich das ganz genau anschauen, ob da denn überhaupt was dran sein kann.
Genau. Auf Herodot geht die Geschichte der Königin Nitokris zurück, der, wie er berichtet, letzten Königin der 6. Dynastie. Mit ihrem Tod endet das Alte Reich und die Wirren der ersten Zwischenzeit beginnen. Nun wissen wir gar nicht, ob es Nitokris überhaupt so gegeben hat oder ob es sich bei der Lesung ihres Namens um eine Fehlinterpretation handelt. Eben eine dieser Geschichten, die im Dunkel verschwinden. Herodot berichtet allerdings von Nitokris, dass sie gemeinsam mit ihrem Bruder über Ägypten geherrscht hat und ihr Bruder dann ermordet worden ist und sie zur Nachfolge ernannt wurde, aber verheiratet werden sollte. Sie wollte sich nun an den Mördern ihres Bruders rächen. Er baute einen unterirdischen Saal und hat die Mörder dort zu einem großen Festmahl eingeladen. In diesen Saal hat sie dann das Wasser des Nils geleitet, so dass die Verschwörer alle elendiglich ertrunken sind. Und sie selbst hat danach sich im Feuer selbst umgebracht. Diese Geschichte geht auf Herodot zurück. Aber sie wurde auch in späterer Zeit von Schriftstellern immer wieder aufgegriffen. Und das ist auch etwas Spannendes, dass so eine mythische Geschichte dann in unserer Zeit auch immer weiter tradiert und auch anders erzählt wird. Die Geschichte von Nitokris findet man beispielsweise in Kurzgeschichten von Tennessee Williams oder auch von H.P. Lovecraft. Zu Lovecraftscher Ägyptenrezeption, wie wir es immer so schön sagen, vielleicht mal eine eigene Folge, wir haben so viel noch auf dem Plan. Und auch Najib Mahfouz, der ägyptische Schriftsteller, greift in seinem Roman Radubis die Gestalt der Nitokris auf. Die titelgebende Radubis im Übrigen geht auch wiederum auf Herodot zurück, nämlich auf die griechische Hetäre Rhodopis. Und in Rhodopis haben wir das erste Mal das Aschenputtel-Motiv. Das heißt also, das Mädchen, das seinen Schuh verliert, das arme Mädchen, und dann durch diesen Schuh vom Pharao geheiratet wird. Aber auch das vielleicht einmal etwas für später.
Von den Historien Herodots ausgehend schauen wir uns doch einmal in der altägyptischen Geschichte um. Wir reisen in das Mittlere Reich zu Amenemhet I., dem ersten König der 12. Dynastie. Wir sind also knapp nach 2000 vor Christus. Es gibt mehrere literarische Werke, die sich mit Amenemhet I. beschäftigen und oder auf seine Person Bezug nehmen. Das ist zum einen die Prophezeiung des Neferti, die, man kann sagen, sein Kommen wie das Kommen eines Erlösers vorhersagt, eine gewisse Heilsversprechung dort liefert. Und es gibt eine andere wichtige Quelle, nämlich die sogenannte Lehre des Amenemhet, die er für seinen Sohn und Nachfolger verfasst hat, also eine Art posthume Propagandaschrift oder eine Anleitung, wie man sich korrekt verhalten muss und auf was man so alles aufpassen muss. Und da gibt es unter anderem einige Stellen, die danach klingen, als wäre Amenemhet I. einer Palastintrige zum Opfer gefallen.
In der Lehre des Amenemhet heißt es: Es war nach dem Abendbrot, die Nacht war gekommen. Ich gönnte mir eine Stunde der Erquickung, indem ich auf meinem Bett lag, denn ich war müde, und mein Herz begann, sich meinem Schlaf hinzugeben. Da wurden die Waffen für meinen Schutz gegen mich gewendet, während ich mich wie eine Schlange in der Wüste verhielt. Ich erwachte zum Kampf, indem ich sofort bei mir war und fand, dass es ein Handgemenge der Wache war. Ich habe mich zwar beeilt, die Waffen in meiner Hand, und so habe ich die Feiglinge in ihre Schlupfwinkel zurückgetrieben. Es gibt aber keinen, der allein kämpfen kann, und eine erfolgreiche Tat gelingt nicht ohne Helfer. Sieh, der Anschlag geschah, als ich ohne dich war. Ohne dass der Hof gehört hatte, dass ich dir vererbe, ohne dass ich mit dir zusammen auf dem Thron gesessen hatte. Ach, könnte ich doch deine Angelegenheit jetzt noch regeln, denn ich hatte sie nicht vorbereitet und nicht bedacht. Mein Herz hatte die Unzuverlässigkeit der Diener nicht bemerkt. Hatten denn jemals Frauen Truppen aufgestellt? Zieht man denn Rebellen im Palast auf?
In der Forschung ist man sich nicht so ganz einig, ob Amenemhet diesem Anschlag, um den es hier wohl geht, überlebt hat oder ob er dabei zu Tode gekommen ist. Und in einem weiteren Text, dem Sinue, geht es dann um den Tod Amenemhets.
Und in Sinue, der berühmten Lebensgeschichte des Sinue, heißt es: Der Gott war in seinen Horizont eingetreten. Der König von Ober- und Unterägypten, Sehetep Ibre, er war zum Himmel aufgestiegen und hatte sich mit der Sonne vereinigt. Nun hatte seine Majestät, er lebe, sei heil und gesund, aber ein großes Heer ausgesandt nach Libyen. Die Vertrauten der Privatgemächer des Königs, sie hatten zur westlichen Seite geschickt, um den Königssohn wissen zu lassen von der Situation, die entstanden war in der Audienzhalle. Als sie ihn zur Abendzeit erreicht hatten, fanden ihn die Boten auf dem Weg. Er wartete auf gar keinen Fall. Der Falke, er flog auf mit seinem Gefolge, ohne es sein Heer wissen zu lassen. Doch es war auch zu den übrigen Königskindern geschickt worden, die in seiner Begleitung waren in diesem Heere. Als man nach einem von ihnen rief, da stand ich gerade dabei. Obwohl ich nicht in unmittelbarer Nähe war, hörte ich seine Stimme, während er sprach. Ich war entsetzt und meine Arme gehorchten mir nicht mehr. Zittern war in all meine Glieder gefallen. Um mir ein Versteck zu suchen, verzog ich mich in Sprüngen. Um den Weg abzuwarten, den sie gehen werden, schlug ich mich in die Büsche. Nun folgte mein Marsch nach Süden. Ich plante aber nicht, zu dieser Residenz zu gelangen, da ich vermutet hatte, dass es einen Aufstand geben würde.
Also da gibt es einiges, was darauf hindeutet, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir haben also zum einen den wohl recht plötzlichen Tod Amenemhets, der komischerweise genau dann eintritt, als der eigene Sohn und damit eben auch der Kronprinz und Thronnachfolger im Ausland ist. Der kehrt dann eilig zurück, weil er wohl ganz offensichtlich auch Bedenken hat, man könne ihm seine Nachfolge auf den Thron streitig machen. Und der Sinue flieht ins Ausland, weil er fürchtet, in eine Verschwörung hineingezogen zu werden.
Also da gibt es ganz, ganz viele Interpretationen gerade zu dieser Geschichte. Man vermutet, dass eben Sinue vielleicht etwas gehört hatte oder an etwas beteiligt war, das nicht ganz so mit rechten Dingen zuging und er sich eben dieser Verfolgung entziehen wollte. Ein weiteres Opfer einer sogenannten Haremsverschwörung liegt uns, wenn man so sagen will, persönlich vor. Es ist nämlich die Mumie von Ramses III., einem König der 20. Dynastie, der um 1150 vor Christus starb. Aber nicht an Altersschwäche, wie Untersuchungen mit einem Computertomographen seiner Mumie im Jahr 2012 gezeigt haben. Ramses III. Wurde die Kehle durchgeschnitten. Man hat bei diesen Untersuchungen einen 7 cm breiten Schnitt festgestellt, der die Speiseröhre, die Luftröhre und alle Blutgefäße im Bereich des 5. bis 7. Halswirbels komplett durchtrennt hat. Eine Verletzung, die man definitiv nicht überlebt. Diesen tiefen Halsschnitt verdeckte bei der Mumie eine Art Halskrause, sodass er also bei den ersten optischen Untersuchungen nicht erkennbar gewesen ist. Und bei den CT-Untersuchungen hat man auch in dem Kehlschnitt selbst ein Schutzamulett gefunden.
Du beschreibst es ja jetzt ziemlich plastisch und drastisch.
Deswegen machen wir diese Folge ja auch.
Ja, es gibt aber interessanterweise in der Ägyptologie auch ein paar Überlegungen, nämlich ob Ramses diesen Angriff ja erstmal eine Zeit lang auch überlebt hätte, zumindest wenige Tage oder Wochen.
Ja,
weil es ja immer die Diskussion gab, da bestimmte Daten, die in manchen Quellen genannt werden, zu verifizieren oder die in Einklang zu bringen mit dieser Geschichte. Also das scheint mir aber dann doch ein wenig an den Haaren herbeigezogen.
Wenn man
also
das, sich diese Untersuchungen, ja, diese wirklich medizinischen Untersuchungen anschaut, ja, das hat er
das
nicht einige Tage überlebt.
Für unwahrscheinlich, ja.
Weitere Untersuchungen 2016 haben gezeigt, dass dieser Kehlschnitt wohl von hinten erfolgt ist und dass Ramses von einem weiteren Angreifer von vorne attackiert wurde, weil ihm nämlich unter anderem auch ein Zeh fehlte, der wohl bei diesem Angriff abgehackt wurde.
Also das war ein ziemlich brutaler Angriff. Und wir wissen ja nicht nur über die Untersuchungen der Mumie Bescheid, sondern es gibt ja so ein paar juristische Dokumente aus der Zeit seines Nachfolgers, also Ramses IV., aus denen wir über ein paar Details unterrichtet sind.
Genau, das ist immer ganz gut, wenn man wirklich die vorliegenden Belege hat, also wirklich die Mumie, die untersucht werden kann, aber gleichzeitig natürlich auch schriftliche Dokumente aus der Zeit selbst überliefert sind. Eine der Nebenfrauen von Ramses III. Mit Namen Theje.
Aber nicht die bekannte Theje, also nicht die Frau von Amenophis III.
Sondern eine Namensverwandte. Die war Urheberin der Verschwörung mit dem Ziel, ihren Sohn Pentawer auf den Thron zu heben. Und in diese Verschwörung waren auch noch weitere hohe Würdenträger des Hofes involviert. Auch wenn der König sein Leben ließ, so scheiterte die Verschwörung doch, wie die Dokumente zeigen. Es kam zur Anklage, die Verschwörer wurden verurteilt, man ist auch recht genau über die Strafen informiert, da wurden Nasen und Ohren abgeschnitten, Hände abgehackt etc. Im Rahmen dieses Projektes der Mumienuntersuchung haben die Forscher auch eine andere Mumie eines bislang unbekannten Mannes untersucht, eines etwa 18- bis 20-jährigen Mannes, bei dem es sich wahrscheinlich um jenen Pentawel handelt, den Königssohn, der auf den Thron gehoben werden sollte. Er zeigt Spuren von Strangulation, also wahrscheinlich ein angeordneter Selbstmord als Strafe. Er hat sich dann wohl erhängt. Er wurde zwar mumifiziert, aber der Mumie wurden weder Organe noch Gehirn entnommen und der Leichnam in ein Ziegenfell gehüllt. Also alles in allem eine recht unwürdige Bestattung.
Wenn wir bei den Königsmumien bleiben, dann fällt einem da natürlich noch eine weitere ein, um die sich ja ähnlich schaurige Geschichten ranken. Da geht es um die Mumie des Königs Sekenenre. Der war Herrscher in der sogenannten 17. Dynastie, regierte möglicherweise etwa um die 5 Jahre in der sogenannten zweiten Zwischenzeit. Diese zweite Zwischenzeit ist ja eine Zeit politischer Umgestaltungen. Fremdlandherrscher hatten dort in Ägypten unter anderem das Sagen. Was wissen wir denn zu der Mumie von Sekenenre?
Ja, Sekenenre ist auch in den letzten Jahren untersucht worden. Die Mumie des Sekenenre wurde in der Kaschette von der El-Bahri entdeckt. Dem Mumiendepot, das in der dritten Zwischenzeit als Versteck für die Königsmumien vor Grabräubern angelegt wurde. Das heißt also, man hat die Mumien aus den Königsgräbern herausgeholt und dort zusammen in einem anderen Grab aufbewahrt, wenn man so sagen will. Die Mumie des Sekenenre zeigt schwerste Kopfverletzungen und war auch sonst ganz übel zugerichtet. Das heißt also, seine Gliedmaßen waren gar nicht mehr in den Gelenken, sondern waren ausgekugelt. Neueste Untersuchungen aus diesem Jahr, also 2021, zeigen, dass Sekenenre wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld hingerichtet wurde. Er kniete dabei und die Arme waren hinter seinem Rücken gefesselt. Das kann man gut nachweisen, weil sich durch den gewaltsamen Tod die Arme und Hände in dieser Position verkrampft haben und auch später bei der Mumifizierung nicht mehr gelöst werden konnten. Das darf man also nicht mit dieser Totenstarre, die sich wieder löst, verwechseln, sondern das ist ein wirklicher Krampf, der auch bleibt. Die Kopfwunden zeigen, dass der König mit insgesamt 5 verschiedenen Waffen und wahrscheinlich somit auch von verschiedenen Personen attackiert wurde. Dazu gehören eine stumpfe Schlagwaffe, dazu gehören Speere, eine Axt, ein Schwert. Es ist also ziemlich auf ihn eingehauen worden. Nach seinem Tod wurde der Körper nach Theben geschafft und dort mumifiziert, wobei ungewöhnlicherweise das Hirn im Kopf blieb, es wurde also nicht entfernt, hingegen das Herz fehlte. Leider geht aus den Untersuchungen nicht hervor, also ich habe mir bei der Vorbereitung auf diese Folge diese ganzen medizinischen Untersuchungsberichte durchgelesen. Wer sich für die ganzen unappetitlichen Details interessiert, ich verlinke auf diesen Untersuchungsbericht in den Shownotes dieser Folge. Ich habe leider nicht herausgefunden, ob das Herz bei der Mumifizierung entfernt wurde, was sehr ungewöhnlich wäre, denn das Herz als Sitz der Seele sollte auch für das ewige Weiterleben im Jenseits dienlich sein, oder ob ihm das Herz bereits bei der Hinrichtung entfernt wurde. Das wäre von Seiten der Feinde aus ziemlich brutal gewesen. Wollen wir noch über Tutanchamun sprechen?
Ja, der arme Tutanchamun, kaum jemand ist ja so oft dahingehend untersucht worden, wie er denn nun tatsächlich zur Tode gekommen ist. Und es wird nach wie vor immer wieder gerätselt, ob er nun ermordet wurde oder nicht. Was man wohl tatsächlich nachweisen kann, ist, dass er an einer nicht ausgeheilten Beinverletzung auch gestorben ist. Viel spannender bei der ganzen Geschichte, oder wenn wir uns schon jetzt hier im Rahmen von Halloween und Mord und Totschlag und so weiter mit Tutanchamun beschäftigen sollen, ist natürlich der Fluch des Pharao, der die angeblichen Störung des Grabes durch die Ausgräber begleitete oder darauf folgte. Auch darüber haben wir hier im Museum schon das öftere Mal gesprochen. Das ist ja immer so ein beliebtes Thema. Machen wir es dieses Mal kurz, oder? Also ja. der Standardhinweis ist natürlich, dass es solche Flüche in altägyptischer Zeit gegeben hat. Wir haben einen, den man unter diesem Stichwort vielleicht fassen kann, auch hier bei uns im Hause auf der Scheintür des Meni.
Genau, den finden Sie, wenn Sie in unseren Raum Jenseitsglaube gehen. Dort können Sie ihn sich auch persönlich durchlesen und hoffentlich nicht verflucht werden. Auf dieser Scheintür des Meni heißt es: Der Älteste des Hauses Meni spricht. Das Krokodil im Wasser gegen denjenigen, die Schlange an Land gegen denjenigen, der etwas gegen dieses Grab tun wird. Ich habe ihm nichts getan. Gott wird richten.
Also solche Flüche, wenn man sie denn überhaupt so bezeichnen möchte, sollten in der Tat die Gräber schützen. Also klare Aussage ist, lasst mein Grab in Ruhe, wenn ihr doch was tut, wird es für euch Konsequenzen haben. Das hat natürlich wenig zu tun mit dem, was man unter dem Fluch des Pharao dann später verstanden hat, was man bis heute da in Hollywood-Streifen unter dem Fluch des Pharao versteht. Das war wohl einer der ersten echten Medienhypes der Geschichte. Alles das, was sich den sogenannten Fluch des Pharao bei Tutanchamun drehte, und wir würden das heute vielleicht unter dem neueren Begriff der Fake News eher abtun.
Ja, es tut uns leid, dass wir damit das Publikum etwas enttäuschen müssen. Es gab keine Superfalle in den Pyramiden, es gab auch nicht wirklich den Fluch des Pharao, der ganze Grabungsmannschaften hingerichtet hat. Haben wir uns bisher nur mit den Opfern von Verbrechen beschäftigt? Schauen wir uns doch im Folgenden einmal die Täter an.
Eine kriminelle Persönlichkeit, die wir aus ganz vielen Schriften aus dem alten Ägypten kennen, ist ja der Herr Paneb. Also Paneb lebte zur Zeit Ramses II. In der El-Medine, also in der Arbeitersiedlung, in der die Arbeiter gelebt haben, die für die Herstellung der Gräber im Tal der Könige verantwortlich waren. Und dieser Paneb war dort eine Art Vorarbeiter, also schon von gehobener Position. Und das ist schon mal gleich das Erste, was man ihm wohl unterstellen kann. Er ist in diese Position durch Bestechung gekommen. Also nicht aufgrund seiner hervorragenden Leistungen alleine, sondern mit Sicherheit, weil er den einen oder anderen geschmiert hat.
Wegen seiner Leistung nämlich schon mal gerade gar nicht. Das war nämlich eigentlich ein erbliches Amt. Und nun muss man dazu wissen, dass Paneb adoptiert war und sein Adoptivvater eben sein Vorgänger als Vorarbeiter war und er ihm gerne nachgefolgt wäre, man ihm das allerdings versagt hat, weil er eben nur adoptiert war, aber er dann trotzdem Vorarbeiter geworden ist und da wahrscheinlich
nachgeholfen hat. Genau. Also das wäre heute ein Thema für die Compliance-Abteilung.
Definitiv. Und nicht nur das.
Er war darüber hinaus ja in Familienstreitigkeiten verwickelt. Er hat mal seinen Adoptivvater, den du ja schon erwähnt hast, wohl durch die Straßen gejagt und hatte ihn zu erschlagen gedroht. Er wurde des Ehebruchs beschuldigt. Er wurde als Vergewaltiger bezeichnet. Er hat nachts betrunken randaliert. Auf der Stadtmauer ist er rumgelaufen, hat Passanten mit Ziegeln beworfen. Also im Ganzen ein sehr sympathischer Zeitgenosse, kann man sagen.
Durchaus, ne? Und nicht nur das, er war auch Anführer einer Grabräuberbande. Na klar, ne? Als Vorarbeiter, die Gräber im Tal der Könige gebaut haben, wusste er um alles. Er hat diverse Gräber geplündert, unter anderem das von Sethos II. Gleich nach seiner Grablege. Er hat Arbeitswerkzeug gestohlen, er hat erpresst und genötigt und noch vieles weitere mehr.
Da stellt man sich natürlich die Frage, wie kann das so sein? Also warum kann er sich das leisten, da über Wochen, Monate, Jahre möglicherweise so ein Leben zu führen?
Sein Sohn übrigens auch.
Also so ganz genau wissen wir es nicht. Wahrscheinlich hat er sich durch Korruption bei der Verwaltung auch eben zunächst einmal der Anklage oder einer Verurteilung entziehen können. Schlussendlich jedoch entkommt keiner seiner gerechten Strafe, möchte man sagen. Was passierte mit ihm?
Das wissen wir gar nicht so genau. Es gibt allerdings ein Ostrakon, das ins Jahr 6 des Siptach datiert. Und dort ist von dem Hinrichten eines Vorarbeiters in der El-Medine die Rede. Und da Paneb danach nicht mehr aktenkundig wird, wenn man es so sagen will, steht zu vermuten, dass es sich dabei um ihn handelt, dass er also dann doch irgendwann zu sehr über die Stränge geschlagen hat.
Zumindest scheint er irgendwann nicht mehr negativ aufgefallen zu sein.
Aus welchen Gründen auch immer, genau. Grabräuber sind in dem Fall, ne, Panep hat sich daher auch beschäftigt, ein gutes Stichwort. Später, wir haben es auch schon gehört, wurden die Königsmumien zum Schutz aus ihren Gräbern herausgebracht. Die Plünderung der Gräber war als Problem also durchaus bekannt. Unser Introtext im Übrigen gehört zu Akten über diese Grabräuberprozesse. Denn über einige von diesen Prozessen, man hat also die Grabräuber auch aufgegriffen, dazu existieren Akten aus dem alten Ägypten und damit ein Hoch auf die Bürokratie im alten Ägypten, wo nämlich wirklich alles fein säuberlich notiert worden ist.
Einer der bekanntesten dieser Papyri ist der Papyrus Abbott, der in das 16. Regierungsjahr von Ramses IX. In der 20. Dynastie datiert. Auslöser für diese Prozesse war eine Anklage vom Bürgermeister von Ostteben, nämlich Parser. Und der wirft seinem Konkurrenten und wohl Widersacher Parwer Aa, den man als Stadtvorsteher oder Bürgermeister von Theben West bezeichnen kann, nämlich gewisse Dinge vor. Also Parser wirft Parwer Aa vor, in diese Grabräubereien verstrickt zu sein.
Genau, in der Tat. Und er bringt diesen Fall also dem Wesir, dem Obersten der Verwaltung, dem Stellvertreter des Königs, wenn man so sagen will, Ra-im-Waset vor. Und Ra-im-Waset beauftragt nun eine Untersuchungskommission, deren Leiter Parwer Aa war, also der, der eigentlich angeklagt war. Es wurden während dieser Untersuchung, man hat also wirklich die Königsgräber feinsäuberlich mit Polizeitruppen aufgesucht, untersucht, geguckt, ist eingebrochen worden, sind sie unversehrt, da gibt es feinsäuberliche Akten drüber. Man hat also einige Grabräuber festgenommen, sie wurden brutal befragt, verurteilt und teilweise durch Pfählen hingerichtet. Oh Wunder, Parwer Aa konnte allerdings keine Schuld nachgewiesen werden. Er blieb im Amt. Sein Ankläger Parser hingegen verschwand im Dunkel der Geschichte und man kann sich denken, dass wahrscheinlich auch hier Korruption im Busch war.
Kleine Querverbindung übrigens noch, die Polizeitrupps oder die Kontrolleure, die Gräber der Könige dann eben kontrollierten, auch bei dieser Geschichte, die kamen auch am Grab des Sekenenre vorbei, über den wir uns ja vorhin schon unterhalten hatten, und dieses Grab fanden sie tatsächlich ungestört vor.
Also sehr spannend, dass man dort auch solche Sachen wiederentdeckt. War Parwer Aa nun Teil der Grabräuber? Nur mit Sicherheit, wenn er schon nicht selbst daran beteiligt war, so hat er doch das ein oder andere Auge zugedrückt und wohl auch davon profitiert. Die ausgehende 20. Dynastie war eine Zeit, die von wirtschaftlichen Krisen gebeutelt wurde. Wir haben aus dieser Zeit auch Berichte über Streiks von Arbeitern unter Ramses III., der dann auch durch die Haremsverschwörung hingerichtet wurde, wegen fehlender Bezahlung, und so schaute man halt, wo man blieb, und bediente sich eben an den Gräbern der Könige.
Ja, und dann in der späteren Zeit bei den Ptolemäern, die Jahre, Jahrhunderte, die auf die Nachfolge Alexanders des Großen in Ägypten folgten, die bieten ja tatsächlich alles an Drama, was man sich innerhalb eines Königshauses nur so vorstellen kann. Ich glaube, das führt jetzt sehr weit, das im Einzelnen aufzuführen, aber ich glaube, du freust dich schon so, du hast schon da was vorbereitet. Was hast du denn jetzt da rausgesucht?
Ich habe die Geschichte von Kleopatra der Zweiten und Kleopatra der Dritten herausgesucht, und halten Sie sich fest, es wird etwas kompliziert, aber Sie haben dann einen Eindruck aus 300 Jahren Ptolemäer-Geschichte. Wir befinden uns in der Zeit um 168 vor Christus. Man muss dazu sagen, die Könige dieser Zeit hießen alle Ptolemäus. Die Königinnen hießen entweder Kleopatra oder Berenike und Arsinoe. Wir haben es hier mit verschieden durchnummerierten Kleopatras und Ptolemäern zu tun. Ab 168 vor Christus gab es eine Gemeinschaftsregierung von Ptolemäus VI., Ptolemäus VIII. Und Kleopatra II. Ptolemäus VI. Und Ptolemäus VIII. Waren Brüder. Sie verstritten sich dann, wenn man so sagen will. Ptolemäus VI. Wird von Ptolemäus VIII. Vertrieben, findet in Rom Zuflucht und geht dann nach Zypern. Ptolemäus VIII. macht sich in dieser Zeit in Alexandria unbeliebt, weil er nämlich ein ziemlicher Tyrann ist. Kurze Zeit später kehrt Ptolemäus der VI. Durch römische und alexandrinische Unterstützung zurück. Ptolemäus der VIII. Hingegen wird Herrscher in Kyrene. Ptolemäus der VI. Und Kleopatra die II. Herrschen zusammen. Ptolemäus der VI. Stirbt fast 20 Jahre später während eines Syrienfeldzuges, woraufhin Ptolemäus der VIII. Wieder nach Ägypten zurückkehrt. Kleopatra die II. Heiratet und ihren Sohn noch während der Hochzeit als potenziellen Mitbewerber tötet. Er verfolgt Regierungsgegner, einigt sich dann doch wieder mit Kleopatra der II. Und sie bleibt Mitregentin. Einige Jahre später heiratet Ptolemäus der VIII. Kleopatra die III., die Tochter von Kleopatra der II., und zieht sich damit die Feindschaft von Kleopatra der II. Zu. Ein Umsturzversuch scheitert, nach außen hin versöhnen sich die drei. 131, 10 Jahre später, eskaliert dieser Konflikt. Es kommt zu einem Bürgerkrieg zwischen Anhängern von Ptolemäus dem VIII. Und Kleopatra der II. Ptolemäus der VIII. Und Kleopatra die III. Fliehen nach Zypern, holen Ptolemäus den VII., der ist neu, zu sich, damit Kleopatra die II., die in Ägypten zurückbleibt, ihn nicht zum Pharao erklärt. Kleopatra die II. Hingegen erklärt sich zur Alleinherrscherin. Ptolemäus der VIII. Tötet Ptolemäus den VII. Und schickt seine Einzelteile an Kleopatra die II. Zum Geburtstag. Die war davon natürlich nicht sonderlich erfreut. Ptolemäus der VIII. Fällt in Ägypten ein, nimmt Memphis ein. Kleopatra die II. Sitzt währenddessen in Alexandria fest. Ihre Unterstützung bröckelt. Sie flieht nach Syrien. 6 Jahre später versöhnen sich die drei wiederum. Es kommt zur Fortsetzung der Dreierregierung zwischen Kleopatra der II., Kleopatra der III. Und Ptolemäus dem VIII. Als Ptolemäus der VIII. Stirbt, überlässt er in seinem Testament Kleopatra der III. Die Nachfolgeregelung. Sie wiederum bestimmt Ptolemäus den X. Als Mitregenten, Kleopatra die II. Verhindert das, Ptolemäus der IX. Wird Herrscher und Kleopatra die II. Mitregentin. Haben Sie noch den Überblick? Ich glaube nicht, wahrscheinlich. 116 vor Christus stirbt Kleopatra die II., die Regierung bleibt bei Kleopatra der III. Und Ptolemäus dem IX. Der wird schließlich nach Zypern vertrieben, Ptolemäus der X. Wird Mitregent, es kommt zu einem Krieg zwischen Ptolemäus dem IX. Und Ptolemäus dem X. und Kleopatra der III., die wiederum 102 vor Christus stirbt, vermutlich wurde sie durch Ptolemäus den X. ermordet, bevor sie ihn beseitigen konnte. Noch Fragen? Ich glaube nicht. Es ist kompliziert und das war jetzt nur eine Herrscherfamilie. Die waren alle untereinander verschwistert, verschwägert, verbrüdert und verheiratet und haben sich alle gegenseitig umgebracht. Es war sehr spannend.
Ja, wenn man jetzt ein wenig den Überblick verloren hat, mag das nachvollziehbar sein. Es ging ja jetzt tatsächlich darum, mal zu zeigen in extremo, wohin das Ganze tatsächlich führen kann oder geführt hat in der Ptolemäerzeit.
In der römischen Zeit spielte sich auf dem Nil aber noch ein anderes Drama ab.
Du spielst wahrscheinlich auf die Geschichte mit Antinoos an.
Natürlich, denn keine Kriminalgeschichte ohne Antinoos.
Ja, also Antinoos, um das ganz kurz nur anzudeuten, ist auch eine von den Figuren, die sehr schwierig sind in der Frage, was tatsächlich historisch von ihnen eigentlich belegt ist. Wir wissen von Antinoos eigentlich im Wesentlichen nur, dass er vermutlich zwischen 110 und 115 in Bithynion geboren wurde und er ist dann dem Kaiser Hadrian auf einer seiner Reisen aufgefallen und Hadrian hat an diesem Antinoos sofort einen Narren gefressen und hat Antinoos als seinen Reisebegleiter, als seinen Zögling, auch als seinen Geliebten um sich gehabt und hat mit ihm viele Reisen gemeinsam auch verbracht, unter anderem auch nach Ägypten. Hadrian selber war aber natürlich auch verheiratet mit der Sabina. Diese Ehe blieb aber kinderlos Und die Beziehung zwischen den beiden, also zwischen Kaiser Hadrian und Sabina, wird wohl als eher distanziert beschrieben. Seine eigene Nachfolge regelte Hadrian in bewährter Weise durch Adoptionen, und zwar von Antoninus Pius. Und was wir jetzt aber von dieser ganzen Geschichte um Antinoos wissen, ist, dass Antinoos am oder kurz vor dem 30. Oktober des Jahres 130
Jahrestag
in den Nil fällt, und zwar im Bereich Mittelägypten, und dort ertrinkt. Der Kaiser ist hoch betrübt. Er lässt an der Stelle, an der Antinoos im Nil ertrunken ist, die Stadt Antinopolis gründen. Er vergöttlicht den Antinoos.
Da haben wir nämlich wieder den göttlichen Präzedenzfall. Eine wunderbare Verbindung zum Anfang unserer Geschichte. Osiris, der nach der Intrige von Seth im Nil ertrunken ist, war hier das Vorbild für die Vergöttlichung durch Ertrinken. Und deswegen hat also Hadrian Antinoos gleichsam auch zu einem Gott erklärt, weil das schon einmal vorgekommen ist in der Götterwelt. So wurde es also in der Menschenwelt nachgespielt und war damit festgelegt.
So ist es. Und für den Antinoos werden auch zahlreiche Kunstwerke hergestellt, die dann auch in späterer Zeit immer wieder rezipiert werden und so weiter und so weiter. Auch wir haben ja einen wunderbaren Antinoos bei uns unten im Museum stehen.
Aber
so, jetzt ist natürlich die Frage, warum fällt er denn in den Nil und ertrinkt?
Genau.
So, und mit dieser ganzen Geschichte haben sich schon in der Antike auch die Autoren auseinandergesetzt und haben ganz unterschiedliche Versionen berichtet. Manche dieser antiken Autoren berichten, dass der Tod des Antinoos ein Unfall gewesen ist. Nach anderen Berichten wird gesagt, der Antinoos habe sich ganz bewusst für den Kaiser, für seinen Hadrian geopfert und diesem mit diesem Opfer ein langes und glückliches Leben gesichert. Nach dieser Version soll nämlich dem Antinoos von einem Astrologen gesagt worden sein, dass sein freiwilliger Tod dem Kaiser eine noch lange währende gute Lebensspanne schenken würde. Und es gibt aber da eben auch unterschiedliche Aussagen zu. In der spätantiken Historia Augusta, also einer Sammlung von Kaiserbiografien, die aber, das muss man dazu sagen, sehr kritisch zu sehen ist, beziehungsweise deren Angaben mit größter Vorsicht nur behandelt werden dürfen, wird die Ansicht vertreten, dass sich Antinoos in den Suizid flüchtete, also bewusst hier von Bord ging, um sich den übermäßigen Nachstellungen Hadrians entziehen zu können. Rückblickend könnte man natürlich vielleicht auch auf eine höfische Intrige wiederum kommen. Das kann nicht ganz ausgeschlossen werden, zumal Hadrians Frau über den Tod von Antinoos sicherlich nicht besonders traurig gewesen sein dürfte oder gewesen sein soll. Also auch da wird gemunkelt, ob Antinoos vielleicht eben nicht gefallen, nicht gesprungen, sondern möglicherweise gestoßen wurde. Richtig.
Tja. Mit Mord und Totschlag in der Götterwelt haben wir angefangen. Jetzt richten wir noch einen Blick in das Jenseits, in die Unterwelt. Denn dort finden wir auch im alten Ägypten schon etwas, was unseren Höllenvorstellungen doch recht nahe kommt.
Ja, also wir gehen eigentlich der Frage nach, was passiert denn jetzt nun mit denen, die sich da so vergangen haben, wie wir das gerade so erzählt haben, und wie sieht es aus mit der spätestens im Jenseits eintretenden Gerechtigkeit? Zunächst einmal muss sich jeder Mensch, der vom Diesseits ins Jenseits übergehen will, dem Spruch 125 des altägyptischen Totenbuchs folgend, in der Gerichtshalle des Osiris, dem sogenannten Jenseitsgericht, stellen. Und hier droht ihm im schlimmsten Falle, also wenn er eben jemand war, der gemordet, gebrandschatzt, geklaut oder was auch immer hat, die sogenannte große Fresserin, die sein Herz verschlingen würde, damit wäre der Verstorbene nicht mehr existent, nicht mehr vollständig, er wäre demgegenüber vernichtet und ausgelöscht. Gleiches gilt übrigens für alle Übeltäter, deren Vergehen bereits im Diesseits durch die Todesstrafe geahndet wurde und deren Leichname daraufhin zum Beispiel verbrannt wurde oder in die Wüste geworfen wurde. Denn das hätte schon von vornherein die Chance auf eine weitere Existenz im Jenseits unterbunden, da dieses Fortexistieren immer an Mumie und Grab gebunden wäre. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, dass es bei den Ägyptern im Wesentlichen Hop oder Top gab. Also entweder man besteht die Prüfung und geht ins Jenseitsgericht ein, oder aber man ist verdammt verloren, vergangen. Es gibt also keine Vorstellung von irgendwelchen Zwischenstufen, wonach man eine gewisse Zeit in einem Fegefeuer verbringt und dann doch noch erlöst wird oder ähnliches. Also entweder du schaffst es ins Jenseits oder du kannst es vergessen.
Für alle Ewigkeit verloren. Also keine Erlösung durch das Fegefeuer, kein Leiden, um dann nachher doch gebessert aufzusteigen, sondern wenn verurteilt, dann aber auch für alle Ewigkeit.
Genau, und wir haben unterschiedliche Arten, wie man verbannte, verdammte Übeltäter dann darstellt. Da gibt es ja in den Beschreibungen des Jenseits in den altägyptischen Quellen unterschiedliche Methoden. Es gibt zum Beispiel die Fälle, in denen Frevler zunächst einmal einfach nur gebunden sind.
Das ist also ja noch relativ harmlos.
Im Pfortenbuch beispielsweise heißt es über die Gefesselten: Ihr seid gefesselt, ihr seid fest mit Stricken gebunden. Ich habe euch befohlen, dass ihr gefesselt werdet, nicht öffnen sich eure zusammengebundenen Arme. Manchmal ist diese Fesselung an sich bereits eine Qual und es wird beschrieben, wie die Arme der Sünder dabei verdreht oder verknotet werden.
Das nur als Nebenbemerkung, also man kennt des Öfteren auch Darstellungen von gefesselten Feinden, von unterworfenen Feinden. Es war nicht einfach so, dass hier nur die Handgelenke zusammengebunden worden sind, sondern man hat die Arme nach hinten über den Rücken gezogen und hat dann die Ellbogen mit Fesselklammern, die wahrscheinlich aus Holz genommen waren, zusammengebunden oder verschlossen. Das ist an sich schon ziemlich schmerzhaft. Also.
Und die werden dann also nicht nur gebunden, sondern in der Regel auch bewacht. Die Bewacher dieser Verdammten sind zum Teil recht scheußliche Gestalten, die in reicher Zahl die unterirdischen Regionen, vielleicht könnte man sagen, die Höllenregionen bevölkern und die Verdammten eben auch malträtieren. Die haben schon ganz eindrückliche Namen, die durchaus furchterregend sein können. Das geht los mit packender oder pressender und geht dann weiter mit du fürchterlicher, quetschender oder sogar der blutschlürfende oder ähnliche Dinge. Und die rekrutieren sich nach den Texten wohl zumindest zum Teil aus den Reihen der Verdammten selbst. So heißt es zum Beispiel im Höhlenbuch: Einer unter euch ist euer Wächter, der die Seelen der Schändlinge vernichtet, dem die Seelen nicht entkommen. Mit diesen ganzen Strafen, die da geschildert werden, hat sich unter anderem Hornung auch recht intensiv beschäftigt und er hat die Strafen auch mal unterteilt. Es gibt da solche Strafen, die sich gegen den Körper der Verdammten richten, solche, die gegen Teile ihrer Person gerichtet sind, was also bedeuten kann, dass es sich eben nicht gegen den Körper, sondern insbesondere gegen die Seele, den Ba zum Beispiel, oder den Schatten auch richten. Dann gibt es Strafen, die sich gegen die Einheit ihrer Person richten und es gibt Strafen, die sich grundsätzlich gegen ihre Existenz selbst richten. Und dann gibt es da eine Vielzahl wunderbarer Möglichkeiten, was man mit solchen Verdammten getan hat. Die werden auch zum Teil in den Königsgräbern immer wieder mal auch bildlich dargestellt. Und da gibt es dann die Beispiele von der verkehrten Welt. Das ist noch eine relativ harmlose Variante. Also alles, was nicht in das Ordnungsprinzip passt, was auf den Kopf gedreht ist, was eine Standlinie vermisst, das sind die Verdammten. Und das geht aber weiter, indem man dann eben die Körper der Verdammten in Feuerseen sieht oder in Kochtöpfen, in denen die geköpften Verdammten gesotten werden oder Feuergruben oder ähnliches. Und da sind wir dann schon relativ nahe an dem, was wir so unter den Höllenqualen vielleicht beschreiben würden.
Genau. Zum Schluss noch ein Ausblick in die Moderne. Wussten Sie, dass sich die berühmte Autorin Agatha Christie auch mit dem alten Ägypten beschäftigt hat? Und wir sprechen hier nicht von Tod auf dem Nil, sondern von ihrem Krimi Death Comes as the End, zu Deutsch Rächende Geister. Eine Geschichte, die auf den sogenannten Hekkanacht-Briefen beruht, wo ein Beamter an seine daheim gebliebene Familie schreibt. Das ist übrigens der einzige Roman von Agatha Christie, der nicht im 20. Jahrhundert spielt und allererste überhaupt, der einen Kriminalfall in historischer Zeit thematisiert. Wobei die Hekkanacht-Briefe eben nicht auf einen solchen Kriminalfall hindeuten. Das sind wirklich nur reine, wie geht's euch, wie ist es denn, passt alles. Aber sie hat das Ganze einfach noch ein bisschen weiter gesponnen. Außerdem ist dieses Buch eines ihrer Werke mit der höchsten Todesrate. Und es wurde bisher nicht verfilmt. Schade eigentlich. Wenn Sie also noch ein paar mehr altägyptische Tode brauchen, dann ist das vielleicht unsere Leseempfehlung zu Halloween. Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser etwas längeren Folge in unserem Halloween-Special genug True Crime geliefert haben. Vielleicht wollen Sie sich auch ein bisschen weiter dazu fortbilden.
Ich würde fast sagen, wir entscheiden hier ganz spontan, dass wir irgendwann im nächsten Jahr mal eine Vortragsreihe hier bei uns im Hause machen, wo wir uns dann ein bisschen ausführlicher mit dem einen oder anderen Thema nochmal beschäftigen, oder?
Was hältst du davon? Das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil wir haben ja hier vieles nur wirklich angerissen. Und ich weiß schon jetzt, dass wir uns alle um Parnep streiten werden, um ihnen sein Leben noch einmal in allen Details wiederzugeben. Das heißt also, freuen Sie sich drauf, denn Vorträge sind ja inzwischen auch wieder live und mit Publikum bei uns möglich, dass wir Ihnen also auch noch mehr über Mord und Totschlag, über Verbrechen im alten Ägypten besprechen. Wir wünschen Ihnen ein gruseliges Halloween, freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind und sagen auf die Ohren.